Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur zweiten Bundesliga hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, arbeiten mal das Geschehen vom Wochenende auf, wie ihr das bei uns hier wöchentlich immer dienstags in der Sportshow auf meinsportradio.de gewohnt seid. Und so wie ihr es gewohnt seid, ist auch der Noah Platschko heute wieder da. Hallo Noah.
Ich grüße euch, hallo.
Schauen wir auf die wichtigsten Schlagzeilen dieses Zweitliga-Wochenendes. Zunächst mal, Nürnberg gewinnt das Franken-Derby, ist jetzt Zweiter in der Tabelle hinter Düsseldorf, die durch einen 2:1-Sieg bei St. Pauli die Tabellenführung behaupten konnten. Union feierte gestern Abend noch einen Kantersieg gegen die Lauterer, wo auch der Trainerwechsel offensichtlich erstmal noch nicht viel gebracht hat. Die wirkten extrem überfordert. Und die Geschichte des Spieltags, vielleicht Darmstadt 98, die sicherten sich nämlich mit 2 Toren in der Nachspielzeit einen Punkt gegen Dresden. Und da gehen wir auch jetzt mal drauf ein, Noah, da schauen wir doch mal genau hin. Darmstädter Kampfgeist oder Dresdner Nachlässigkeit? Denn das war ja nicht das erste Mal, dass Dresden hinten raus noch Punkte verschenkt.
Ja gut, klar. In so einem Fall ist es dann meistens immer eine Mischung aus beidem vielleicht. Eine Mannschaft, die zur 80. Minute 3:1 führt, die sollte den Sieg dann oder die Führung auch dann über die Zeit bringen. Tatsächlich kann ich mich als VfB-Fan an ein Spiel erinnern, wo Dresden vergangene Saison 3:0 geführt hatte, auch bis zur 67. Minute und das ebenfalls noch aus der Hand gegeben hat. Oder du meintest jetzt auch in dieser Saison, ist das schon öfters passiert?
Naja, dass man zumindest was wieder hergeschenkt hat gegen Bochum, gegen Fürth, gegen Bielefeld, Jetzt gegen Darmstadt. Also das vierte Mal im Grunde schon, wo Punkte liegen gelassen wurden. Und das kann sich natürlich irgendwann dann auch mal rächen.
Ja, man könnte Parallele vielleicht zur ersten Liga ziehen. Die Bayern sind ja auch eine Mannschaft, die sehr oft in der Nachspielzeit treffen. Und da redet man ja oft von diesem Bayern-Dusel. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Jetzt insbesondere beim FC Bayern sehe ich das immer so, dass die Mannschaft immer zum Schluss noch einen enormen Druck entwickelt und sich diesen Treffer dann ja meistens auch, mittlerweile zumindest, früher war das ein bisschen anders, aber mittlerweile auf jeden Fall verdient. Und ich finde, wenn man das Spiel von Darmstadt 98 am Wochenende gesehen hat, muss man auch sagen, diesen Sieg haben sich die Darmstädter verdient. Aufgrund dessen, dieses Unentschieden haben sich die Darmstädter verdient, Entschuldigung. Zum Sieg hat es nicht ganz gereicht. Sie waren zum Ende hin sehr motiviert und haben sich die Chancen erarbeitet und absolut verdient dann noch 2 Tore erzielt.
Und ein wunderschönes Tor dann zum Schluss eben noch, dieser Fernschuss von Tobias Kempe, der dann das 3:3 hergestellt hat. Ein gefühlter Sieg, weil du eben so etwas ins Straucheln kamst, würde ich auch sagen, war es auf jeden Fall.
Dresdens Trainer sprach natürlich auch von der Niederlage. Ich meine, man geht in der 80. Minute durch. Manuel Konrad, den muss man jetzt auch mal erwähnen. Ich meine, der Mann ist defensiver Mittelfeldspieler und hat an diesem Tag 3 Tore geschossen. Umso bitterer, dass das dann untergeht, nachdem man 2 Tore noch kassiert in den letzten Minuten und somit den Sieg verschenkt. Also war ein tolles Spiel.
Ist vor allen Dingen auch eine Spezialität der Darmstädter. Die lagen in 6 Spielen von den 8 bisher absolvierten immer zurück. Also und sie kommen zurück. Was ist das für eine neue Qualität? Was hat sich bei Darmstadt auch nach dem Abstieg vielleicht aus deiner Sicht verändert?
Ja, also wofür Darmstadt 98 ja unter Dirk Schuster immer stand und auch dann noch eine Zeit lang unter Norbert Meyer, was dann aber nicht mehr funktioniert hat, war natürlich diese stabile Defensive. Und wenn man mal kurz auf die Ergebnisse guckt, dann ist die Defensive nicht mehr gerade das Prunkstück der Darmstädter, sagen wir mal so. Und das sieht man auch an der Spielweise. Die Darmstädter versuchen erfrischenden, offensiven Fußball zu spielen, haben dazu, finde ich, auch absolut den passenden Trainer mit Thorsten Frings, der da gestern auch Jürgen Klopp-artig an der Seitenlinie stand, motiviert hat und gejubelt hat mit der Faust in die Luft. Also das ist auf jeden Fall für die Fans am Böllenfalltor ein ganz großes Kino jetzt. Und ganz im Ernst, der Fußballliebhaber möchte eine Mannschaft so spielen sehen. Und wenn es im Endeffekt für den Aufstieg reicht, dann ist es natürlich das Optimum. Ob es soweit kommt, werden wir noch sehen. Darmstadt ist auf einem guten Weg und steht zumindest besser da als der andere Absteiger.
Auf jeden Fall so ein bisschen Werder Bremen-like, wenn man mal die Parallele zu Thorsten Frings und seinem ehemaligen Arbeitgeber dann ziehen kann und vielleicht auch zu dem Mann, unter dem er auch gelernt hat. 17 Tore selbst geschossen, 12 kassiert. Das ist so ein bisschen Thomas Schaaf-mäßig.
Ja gut, wobei Thomas Schaaf, das ist jetzt auch wieder eine Person, sag ich mal, aus einer früheren Zeit. Aber du hast recht, ja, Werder Bremen hatte eine Zeit lang, wenn die zum Beispiel zu Hause gegen Bielefeld gespielt haben, da konnte man sich sicher sein, okay, das wird jetzt ein 6:1 oder ich erinnere mich noch an ein 8:1. Ja, also da gab es Ergebnisse, die gingen ja fast ins Zweistellige. Aber so ein Fußball ist auf jeden Fall attraktiv.
Ja, dann gucken wir mal, was sonst noch passiert ist in der Bundesliga. Nürnberg, wie gesagt, mit dem Derby-Sieg in Fürth und der letzte Sieg gegen Fürth, der lag schon etwas zurück. Also Also von daher doppelt süß für die Klubberer.
Ja, exakt 7.293 Tage. Also das kann man sich mal ausrechnen. Das sind ein paar Jährchen, dass die Nürnberger nicht mehr in Fürth gewonnen haben. Ja, was soll man sagen? Verdienter Sieg. Damir Buric hat jetzt, sage ich mal, nicht mehr allzu viel geändert im Vergleich zum Spiel davor. Man muss vielleicht noch erwähnen, dass das in diesem Spiel im Endeffekt ein bisschen glücklicher Sieg war, doch für die Nürnberger, einfach weil weil Fürth auch eine wahnsinnige Menge an Chancen hatten, insbesondere Julian Green. Also das war ein absolutes Privatduell zwischen Green und Bredlow. 5-6 Mal sind die aufeinander getroffen und Bredlow ist jedes Mal der Sieger geblieben. Und ja, kurz vor Schluss führt Nürnberg dann noch den Konter, aber das hat dann einfach, ja, ich sag dann immer so, im Endeffekt ist es verdient, weil die Nürnberger dann ein Stück weit abgezockt waren. Klar sind die dann am Schluss nochmal ins Straucheln gekommen, aber waren von vornherein die aktivere Mannschaft und ja.
Ja, eigentlich der perfekte Abschluss einer erfolgreichen englischen Woche, 3-1 gegen Fürth gewonnen und jetzt auf Platz 2 in der Tabelle stehend. Union Berlin von gestern Abend gegen Lautern, wenn wir aufs untere Ende der Tabelle schauen, die sind nämlich die Lauterer noch tiefer in den Keller reingerutscht. 5-0 haben sie von Union richtig eingeschenkt gekriegt, der Trainerwechsel damit auch noch nicht mit dem erhofften Resultat, aber vielleicht auch ein bisschen zu früh, da jetzt schon Resultate zu erwarten.
Ja, also ich habe das Spiel tatsächlich gestern sehen können und es war zumindest in der Phase zwischen der 15. Minute, wo das 2-0 fiel und der 30. Minute, als dann Skips zum 4-0 traf, war das desolat in der Verteidigung. Also da ist jetzt einfach auch Pech dabei. Die Mannschaft ist verunsichert. Das Eigentor von Modica war symptomatisch. Der Ball springt ihm an den Fuß und rudelt dann über die Linie. Und auch das 3-0 von Polter, als Torwart Marius Müller völlig übermotiviert aus dem Strafraum läuft und keine Chance auf den Ball hat. Also da wurde so mehr oder weniger falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Auf der anderen Seite war bei Union auch gefühlt jeder Schuss ein Treffer. Es waren ja zum 1-0 und 4-0 Traumtore, abgefälschter Ball und aus der Distanz. Also da kam dann das eine zum anderen. Ist für Kaiserslautern eine wahnsinnig schwierige Situation. Ich bin der Meinung, dass der Trainerwechsel wichtig war, dass der richtig war, dass die Lauterer jetzt aber einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber was heißt, sie brauchen Zeit? Also wir sind jetzt mittlerweile am 8. Spieltag und die Lauterer haben kein Spiel gewonnen, 2 Punkte. Sieht nicht so rosig aus.
Viel Zeit haben sie nicht, aber sie müssen ja auch noch einen richtigen Trainer suchen, denn der Interimstrainer Manfred Paula, der wird wahrscheinlich nicht die Dauerlösung werden, zumindest wenn man jetzt dieses Ergebnis da gestern mal zugrunde liegt, da sucht man sicherlich noch nach einem neuen Übungsleiter. Da sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall Union Berlin, auch das, was bei denen so als kleine Mini-Krise zuletzt angedacht war, ist damit wahrscheinlich auch dann jetzt wieder überwunden. Wir schauen zu Kiel, die auf Platz 3 in der Tabelle stehen und ja, Duisburg mit 3-1 geschlagen haben.
Ja, das war so ein klassisches Spiel, wo man nicht genau wissen konnte, okay, wer gewinnt das Duell der beiden Aufsteiger. Kiel hat wieder den besseren Start erwischt und das war wieder mal Kingsley Schindler, der die Kieler in Führung gemacht hat. Also bei dem Spieler würde ich mir echt nicht wundern, wenn der in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt. Ich bin ein großer Fan, bringt alles mit, Schnelligkeit, Torgefahr und Duisburg in dieser Saison, wie gesagt, ein Stück weit auch Wundertüte, kann hier mal 4-0 gewinnen, dann dort wieder 6-1 verlieren oder umgekehrt. Ich glaube, sie haben 4-0 gewonnen und dann 6-1 verloren. Also dieses Spiel war für mich schwer ausrechenbar, aber hat dann doch bestätigt, dass die Kieler momentan die bessere Form haben und die stehen auch momentan verdient auf dem Relegationsplatz 3 und als Neuling ist das absolut lobenswert und beeindruckend.
Und Bochum und Ingolstadt, also der zweite Absteiger aus der Bundesliga Ingolstadt, die haben in den letzten Wochen auch nicht so viel zu lachen gehabt. Es gab das Krisenduell am Wochenende, da hat sich Bochum 2-0 nicht mit einer unbedingt brillanten Leistung, aber doch immerhin einer kompakten in der Defensive durchgesetzt. Das 1-0 der Saison gefeiert und dem neuen Trainer bei Ingolstadt, Stefan Deitl, frisch befördert zum Cheftrainer, auch schon wieder erste Fragezeichen ins Gesicht gebracht.
Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man den Interimstrainer, der jetzt ein paar Spiele da war, sofort zum Cheftrainer macht und dann läuft es dann auf einmal nicht mehr ganz so gut, dann fragt man sich natürlich recht schnell, war das jetzt die richtige Entscheidung? Wir kennen es aus der Bundesliga, der lief mit André Schubert lange Zeit gut und gut, ja, nee, lassen wir das, der Vergleich hinkt. Aber das ist für ihn keine leichte Situation. Ingolstadt hat ja mit hat er Jonay und Tisserand, sag ich mal, zwei Stützen aus der Bundesliga verloren, die man jetzt noch erstmal ersetzen muss. Klar, der Kader ist gut. Die Mannschaft auf dem Papier sieht die nicht schlecht aus. Christian Tresch ist ja auch ein gestandener Bundesligaspieler, der jetzt kurz vor Ende nochmal hinzukam. Ingolstadt hat höhere Ansprüche und er muss es versuchen hinzukriegen, dass diese Mannschaft wieder auf annäherndem, sage ich mal, ja, Niveau eines oberen Tabellendrittels der zweiten Liga agiert. Das ist momentan nicht der Fall. Bochum auf der anderen Seite, klar, hat auch ein gutes Team und am Wochenende mit einer optimalen Chancenverwertung. Und wenn du dann 2-0 zurücklegst oder einen Doppelschlag, ja, 24., 27. Minute, dann ist es einfach schwer, gegen jedes Team in der zweiten Liga dann wieder zurückzukommen, weil sie einfach so ausgeglichen ist. Und in dem Fall hatte Ingolstadt einfach keine Ideen mehr.
Und dann kommen wir zu einem, der Ideen haben muss in der nächsten Woche, denn der hat einiges an Personal letztlich zu kompensieren. Denn beim Spiel zwischen Braunschweig und Regensburg, was die Regensburger mit 2-1 gewonnen haben, haben sich die Braunschweiger letztlich selbst geschlagen, weil es 3 Feldverweise für Spieler aus Braunschweig gab. Trainer Lieberknecht also mit einigen Fragezeichen vor dem nächsten Spiel und der Frage, sind die so undiszipliniert?
Ja gut, wahrscheinlich kommt da das eine zum anderen. Wenn man schon mit 2 Platzverweisen auf dem Platz steht, also mit 2 Mann weniger, dann ist man wahrscheinlich so frustriert, da ist der dritte auch nicht mehr fern. Nein, also die rote Karte für Khelifi war unstrittig, ja, das war ein hohes Bein, ja, das haben wir jetzt vor einer Woche, glaube ich, auch im Spiel zwischen Leipzig und Gladbach gesehen, als Christoph Kramer den Stollen direkt ins Gesicht bekommen hat. Da blieb dem Schiedsrichter auch keine andere Wahl, völlig zu Recht. Die zweite rote Karte für Sauer, die war das schon etwas grenzwertiger. Da ist er mit dem Knie Gegenspieler so ein bisschen in den Rücken gesprungen. So eine ähnliche Szene, wie wir bei Neymar bei der Weltmeisterschaft gesehen hatten, wodurch er danach so stark verletzt war. Aber das war, sage ich mal, ja, jetzt würde ich Sauer jetzt nicht unbedingt große Absicht unterstellen. Der Schiedsrichter hat es so interpretiert. So, und dann spielst du mit 9-11 und es steht 1-1. Tja, da ist es dann nur eine Frage der Zeit, bis das zweite Tor fällt. Und ja gut, die gelb-rote Karte für Boland in der Nachspielzeit war dann nur nochmal das i-Tüpfelchen. Drei rote Karte habe ich tatsächlich nachgeguckt. Die gab es zuletzt vor knapp 11 Jahren. Er hat Saarbrücken drei Spieler verloren auf dem Feld. Und Thorsten Lieberknecht hat sich aber hinter dem Spiel auch sehr moderat gezeigt. Klar, an der Seitenlinie während des Spiels hat er getobt, aber das macht er ja immer. So kennen wir ihn ja. Aber nach dem Spiel war er dann auch schon wieder beruhigt und hat dem Schiedsrichter auch keinen Vorwurf gemacht. Fand ich sehr souverän, wie er reagiert hat. Und da muss er jetzt gucken, wie er diese Spieler kompensiert. Und wird keine leichte Aufgabe für ihn.
Also hat er einiges an Hausaufgaben zu machen vor dem nächsten Spieltag. Wir vermelden noch schnell, Erzgebirge Aue schlägt Sandhausen mit 1-0 und Bielefeld trennt sich von Heidenheim mit 1-1. Und damit schauen wir auf die Tabelle. Düsseldorf also Tabellenführer nach dem Sieg auf St. Pauli mit 19 Punkten, 3 Punkte vor dem ersten FC Nürnberg, der auf Platz 2 punktgleich mit den Drittplatzierten Kielern dahinter mit 15 Punkten schon Darmstadt 98 in Lauerstellung und am Tabellenende Kaiserslautern gerade mal 2 Punkte eingefahren auf Platz 18, 17. Greuther Fürth mit 4 Punkten, Ingolstadt auf dem Relegationsplatz mit 7 Punkten, 15. Heidenheim mit 8 Punkten, also da ist es noch relativ eng. Wir haben ja auch erst 8 Spieltage absolviert in dieser zweiten Liga und ja, wir können natürlich auch nochmal auf das Programm in der nächsten Woche blicken. Welche Spiele fallen dir da besonders ins Auge?
Tatsächlich gleich die beiden Freitagsspiele, also das sind zwei richtige Knaller. Ingolstadt gegen Darmstadt. Für Ingolstadt sieht es ein bisschen düster aus. Kratzen da unten am Tabellenende und die wollen natürlich vermeiden, dass es ihnen ergeht wie Paderborn, dass sie quasi durchgereicht werden in die dritte Liga und empfangen Darmstadt 98, die da oben mit dabei sind. Also da hätte man vielleicht am Anfang der Saison anders erwartet, dass Ingolstadt eher um den Aufstieg spielt und Darmstadt 98 eher mit Problemen zu kämpfen hat. Das ist sehr interessant, da freue ich mich auf das Spiel. Und das andere Spiel, ebenfalls am Freitagabend, Kaiserslautern gegen Greuther Fürth. Also mehr Abstiegskampf geht im Moment nicht in der zweiten Liga. Beide Teams kämpfen jetzt schon, sage ich mal, um jeden Punkt und da bin ich gespannt, was sich Kaiserslautern nach dieser deftigen 0-5 Niederlage einfallen lässt und in Fürth muss man hoffen, dass jetzt der Trainereffekt nicht verpufft, weil wenn man jetzt wieder verliert gegen einen direkten Konkurrenten, wäre man definitiv am Ende des in dem Fall 9. Spieltags Tabellenletzter.
Wir werden es überprüfen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Nächsten Dienstag wieder die zweite Liga in der Schnellanalyse hier bei uns in der Sendung. Und die Sendung gibt es werktags 9 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr im Stream auf meinsportradio.de und natürlich jederzeit on demand als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite und bei iTunes. Dort findet ihr alles, was wir hier auf meinsportradio.de produzieren, bequem zum Abruf. Und noch einfacher geht's, wenn ihr unsere mobile App für iOS und Android habt, dann habt ihr unseren Sound immer in der Hosentasche, immer Zugriff auf unsere Inhalte. Und wenn ihr unsere Feeds abonniert, dann seid ihr sowieso immer auf der sicheren Seite hier auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.